Guten Morgen auch von meinerseits. Ich wollte nur sagen, für die Leute, die ganz hinten sitzen, hier vorne sind noch Plätze frei. Hier sind auch schon iranische Kollegen da. Ich werde einiges an die Wand werfen und dort kann man es vielleicht besser sehen. Ich weiß nicht, ob man es von da ganz hinten sehen kann. Zu Beginn oder beim Eingang habe ich Handzettel verteilen lassen. Ich weiß nicht, ob noch welche draußen liegen, wer keine bekommen hat. Georg, sind noch welche draußen? Ja, das ist das gedacht, dass wenn wir wollen ja heute nicht nur so eineinhalb Stunden einen schönen Gottesdienst haben und ein bisschen aufgebaut werden, sondern wir wollen Gottes Wort näher verstehen. Mehr verstehen, haben wir vorhin in einem Lied gesungen. Und Gottes Wort soll uns auch begleiten. Nicht nur heute, sondern in die Woche. Und da kann jeder jemand was draufschreiben, wenn ihn was angesprochen hat. Oder überhaupt nur das an die Pinnwand zu Hause hängen, sodass er erinnert wird, was er heute gehört hat. Was er sich vielleicht auch vornimmt für die kommende Woche. Das ist der Sinn. Ja, ich habe den Bibeltext ja schon im Gemeindebrief mal abdrucken lassen. Hat ihn schon jemand gelesen vorher? Na, wenige. Also dann muss ich ihn doch, denke ich, nochmal vorlesen. Er steht im zweiten Buch Mose. Im zweiten Buch Mose, im 13. Kapitel. Na, Verse 17 bis 22. Bevor wir den Bibeltext lesen, bete ich noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier dein Wort hören können in unserem Land. Danken dir, dass du auch heute noch zu uns sprechen willst. Herr, du hast gesagt, dein Wort ist das Brot des Lebens. Und bitte dich und schenke du, dass wir dieses Brot aufnehmen, dass es eingeht in uns und wie das Brot in unserem Körper sich auflöst und Teil von uns wird, so bitte ich dich auch, dass dieses Wort, was wir jetzt hören, was dein Wort ist, in uns wirkt, in uns sich auflöst, in uns Gestalt annimmt, dass wir eins werden mit diesem Wort und dass du dieses Wort uns begleitet und prägt und, wo du möchtest, auch verändert. Dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Ich lese aus zweiten Buch Mose, Sie sehen es hier an der Wand auch, im 17. Kapitel. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Kennt jemand diese Geschichte schon? Kennt jemand diese Geschichte nicht? Keiner. Also alle kennen sie offensichtlich. Dann brauche ich ja gar nicht mehr so viel sagen, oder? Weil wenn wir es kennen, wenn wir es wissen. Aber trotzdem, war mir zaghaft. Okay. In welchem Umfeld spielt sich diese Sache ab? Das ist manchmal ein bisschen gut zum Verständnis, zur Einordnung. Das war so circa 1270 Jahre vor Christi Geburt, als sie ausgezogen sind und damals regierte Ramses II. Wenn das jemand kennt aus dem Geschichtsunterricht, Ramses II., der Pharao. In der Zeit hatte Ägypten die größte Blüte, wirtschaftliche Blüte erlebt. Und das Volk Israel wohnte, so wird es uns im Kapitel 12, Vers 40 berichtet, 430 Jahre dort. Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Wenn wir jetzt zurückrechnen, das ist das ungefähr so die Zeit, so Ende des 16. Jahrhunderts, das heißt Luther ist jetzt vielleicht gerade so 20 Jahre tot. Seitdem bis heute waren die in Ägypten gewesen. Das ist eine sehr lange Zeit. Und da gab es viele, viele Generationen. Und Pharao und auch das Volk Israel, die wussten nichts mehr, dass sie damals erstmal willkommen waren. Nun, jetzt waren sie nicht mehr willkommen, jetzt waren sie Sklaven. Und wenn wir mal zurückgehen, wie das so kam, Abraham, der hatte einen Sohn. Weiß jemand, wie der Sohn hieß? Isaak. Das war noch früher gewesen. Der Isaak hatte wieder? Der hatte zwei Söhne, genau, Jakob und Esau. Und der eine davon, das war der Jakob. Und was hatte der Jakob? 12 Söhne. Ah, ein bisschen mehr. Aber jetzt sind wir, 12 Söhne hatte er. Und einer von den 12, das war der Josef. Und der Josef, das wäre eine Predigt für sich, der kam unter dramatischen Umständen nach Ägypten. Und ist dort aufgestiegen und als eine große Hungersnot war, kamen seine Brüder und sein Vater, den hat er dann später nach Ägypten geholt. Und das ist jetzt ungefähr 430 Jahre her. So, dass man es ein bisschen einordnen können. Das heißt, die Zeit, da sie hin waren, das war ungefähr 1700 Jahre vor Christi. Und im Kapitel 12, Vers 37 heißt es nun, 600 Mann Fußvolk ist ausgezogen. Ungerechnet die Frauen und die Kinder, steht explizit in der Bibel. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es vielleicht ca. 2 Millionen Menschen waren, die jetzt ausgezogen sind. Das ist schon eine ganze Menge. 2 Millionen und dann hatten die ja noch ihr Vieh dabei. Und jetzt schauen wir uns mal den Vers 13 an. Ja, ich will eins weiter drücken. Ja, ja, Vers 13, 17a. Kann ich jetzt dann weiter drücken oder macht ihr das jetzt immer? Okay. 1. Mose 13, 17a. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Gott führt. Aber er führt anders. Aber das Volk lässt sich führen. Das ist, denke ich, schon die erste Erkenntnis. Wir als rational denkende, von Wirtschaftlichkeit geprägte Menschen können das vielleicht nicht verstehen. Schauen wir uns mal die Landkarte an. Die Landkarte. Kann man vielleicht ein bisschen sehen. Das heißt, hier in der Nähe haben sie gelebt, hier im Lande Gosen. Dann sind sie erstmal nach Sukkot, das ist hier nur klein zu erkennen, gegangen. Und da sieht ihr den roten Weg, das ist der Weg, den sie dann eingeschlagen haben. Fragt man sich, warum gehen die einfach nicht, wenn sie hier gelebt haben, hier oben entlang an der Küste rüber ins verheißene Land? Das wäre der schnellste Weg gewesen, hätte nur ein paar Monate gedauert. Das ist auch die fruchtbarste Gegend hier oben. Die ist ziemlich flach, da gibt es keine Berge. Ich denke, das lag nahe. Aber Gott führte 2 Millionen Menschen einen ganz anderen Weg. Einen Weg hier rüber und dann hier runter, letztendlich 40 Jahre lang. Ist es nicht allzu verständlich, dass das Volk Israel nach diesen Jahren, Jahrzehnten der Sklaverei nun doch möglichst schnell in das gelobte Land wollte? Dass sie diese Unterdrückung abschütteln wollten und in dieses Land, was Gott ihnen ja versprochen hat. Aber das Volk lässt sich führen einen anderen Weg. Wir lesen nicht, dass sie da irgendwie gemurrt hätten oder sich empörten. Sie hatten so viele Wunder mit Gott erfahren in den letzten Monaten, wie Gott sie dann herausgeführt hat, dass sie vertraut haben. Auch wenn es auf den ersten Blick unsinnig erscheint. Frage an uns, wie sieht das bei uns aus? Vertrauen wir Gott? Wollen wir nicht auch in unserem Leben, wenn irgendetwas ist, immer den schnellsten Weg haben, den kürzesten Weg? Wir leben in einer sogenannten Instant-Gesellschaft. Früher gab es einen Instant-Kaffee, der sofort da ist, wenn man nur heißes Wasser drüber gießt. Wir haben keine Geduld, auf was zu warten. Erster Punkt, sie sind nicht den kürzesten Weg gegangen und es war auch nicht der bekannte Weg. Denn hier oben, das waren auch die Wege, die Karawanen gegangen sind. Und hier unten gab es nochmal auch hier einen Karawanenweg rüber. Ich denke, das war dem Volk Israel oder vielen auch bekannt, diese Wege. Gott führt sie nicht den bekannten Weg. Sondern sie lassen sich auf eine unbekannte Wanderung ein, eine Wanderung, die durch die Wüste geht. Auch wir, denke ich, lieben doch lieber die bekannten Wege. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn wir wandern gehen und wir gehen bekannte Wege, das ist für mich stresslos. Gehen wir andere Wege und es wird allmählich lang, die Beine werden schwer und es wird dunkel und ich weiß selber nicht mehr weiter, dann kommt Stress auf. Aber Gott wusste, warum er sie so führte. Und jetzt probiere ich es nochmal, wenn wir den nächsten Bibeltext anschauen, und zwar jetzt 17b. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfer vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Denn auf diesem oberen, am Weg entlang, also am Meer entlang, das war die Route, die sehr stark befestigt war. Dort hatte das ägyptische Heer ein großes Verteidigungsheer etabliert. Da hätten sie wenig Chancen gehabt, da durchzukommen. Gott kannte sein Volk durch und durch. Und er wusste auch, dass dann später die Philister kommen. Und mit denen haben sie später noch öfters gekämpft. Und dort in diesen Weg wollte er sich eben nicht führen. Deswegen auch abgewichen von dem kürzesten und dem bekannten Weg. Und außerdem, hätten sie je die Segnungen erfahren mit dem Manna? Hätten sie erlebt, dass Wasser aus dem Stein kommt, wenn Mose dran schlägt? Gott wusste, warum er so führte. Und er hatte auch noch einen zweiten Grund, und das lesen wir jetzt im Vers 20. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Kann man die Landkarte nochmal zeigen, bitte? die Landkarte. Sie waren ja schon hier in Etam jetzt gewesen. Das lesen wir im nächsten Vers, im nächsten Kapitel. Und dann hat Gott sie wieder zurückgeholt nochmal. Ja, nach Pi-Hahiroth. Sie mussten nochmal zurückgehen. Weil Gott wollte das Volk der Ägypter vernichten. Es wäre ja für Gott ganz einfach gewesen, wenn er sich schon für sie hier entschlossen hätte, dass sie hier oben rübergegangen wäre. Da wäre ja noch Land gewesen, hier oben rüber. Nein, er hat sie runtergeführt und dann mussten, und hier unten, und da kam das Meer. Also 30 Kilometer, 50 Kilometer nördlich wäre das Meer nicht gewesen. Hier unten war das Meer. Und er wollte die Ägypter vernichten, die ihr Volk so lange geknechtet hatten. Und er wollte sich Gott selbst verherrlichen. Das steht auch in der Bibel drin. Und das Volk war gehorsam. Es hat sich auf diesen Weg eingelassen. Erst im Nachhinein, nicht im Vorhinein. Im Nachhinein hat das Volk erkannt, dass es Gottes Führung war. In Jesaja Kapitel 55 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Manchmal erkennen auch wir nur im Nachhinein, dass es gut war, dass wir nicht den kürzesten Weg gegangen sind, dass wir nicht das gegangen sind, was wir kennen. Gott geht voran. Schauen wir uns nun den Verse 21 und 22 an. Das ist der Kern, das sind die zwei Kernverse für heute. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Wolkensäule und Feuersäule. Und der Herr zog vor ihnen her. Das ist doch ein tolles Bild. Der allmächtige Gott, der Schöpfer, der geht vor ihnen her. Nein, es ist nicht nur ein Bild, es ist mehr. Es ist und war Realität. Gott selbst ging vor ihnen her, bei Tage und auch bei Nacht. Gott war sozusagen immer bei ihnen. Lasst uns darüber nachdenken. Eine Säule ist definiert, dass sie höher, deutlich höher ist als der Durchmesser. Die Säule war vermutlich sehr hoch, denn 2 Millionen Menschen sollten die Säule sehen. 2 Millionen Menschen, denen gab diese Säule Orientierung, gab sie, wo sie hingehen sollten. Die Säule war weit vor ihnen gewesen, aber sie wussten die Richtung. Das war das eine. Und zweitens, sie wussten, Gott ist jetzt mitten unter ihnen. Sie sind nicht allein. Eine Wolkensäule am Tage, die kann grau sein, die kann weiß sein. Die kann auch schwarz sein, wenn Gewitter aufkommt. Aber auf jeden Fall war die Wolkensäule gut sichtbar. Im Wort heißt es, um sie den rechten Weg zu führen. Nicht irgendeinen Weg. Es gibt zigtausende Wege, das haben wir vorhin auf der Landkarte sehen können, und Alternativen, sondern es geht darum, dass sie den rechten Weg gehen, um an ihr Ziel zu gelangen. Frage, was ist der rechte Weg? Eine Feuersäule? Die Feuersäule in der Nacht, die ist hell. Da war Licht da, um ihnen zu leuchten, heißt es. Das Feuer gibt auch noch Wärme. In der Wüste vielleicht nachts gar nicht so unwichtig, um ihnen zu leuchten. Aus dem Vers 21 können wir also daraus entnehmen, es ging darum, dass sie den rechten Weg gehen, und dass sie bei Tag und bei Nacht wandern konnten. Ich bin selbst jetzt kein Orientalist, aber ich kann mir denken, dass es sich in der Nacht leichter läuft als am Tage, wenn nämlich die Hitze runterbrennt. Von daher war die Wanderung per Nacht ganz sinnvoll oder notwendig. Gott sorgt sich um sein Volk. Er kümmert sich um sein Volk. Und er wollte sich ihnen unmittelbar zeigen, dass er bei ihnen ist, in all den Unwirtlichkeiten, die auf sie kommen, am Tag als auch bei der Nacht. Das Volk wusste sich dadurch geborgen bei Gott. Ihr Gott ist bei ihnen, er führt sie auf dieser langen Reise durch diese lebensfeindliche Wüste. Es gibt einen weiteren Aspekt. Wenn man durch die Wüste geht, da konnte Gott Intimitäten mit seinem Volk pflegen. Da kamen nicht permanent Karawanen vorbei, wie auf den üblichen Wegen, die sich mit dem Volk hätten eingelassen, mit ihnen diskutiert hätten, ihnen irgendwelche fremden Götter zeigten. Nein, in der Wüste, da gab es nicht viel. Da war Zeit. Gott gab ihnen später die 10 Gebote. Er gab ihnen Anweisungen, wie sie den Tempel bauen sollten, wie die Priester ihren Dienst tun mussten, wie die Bekleidung auszusehen hat. Viele Details hatten sie Zeit, von Gott zu hören. Denn Gott musste sie vorbereiten, dass sie ein eigenständiges Volk sein sollen. Bisher waren sie nur Knechte. Jetzt brauchten sie Strukturen und Ordnungen, wenn sie später mal in dieses Land kommen, was Gott ihnen verheißen hat. Gott geht nicht nur voran. An anderer Stelle lesen wir im nächsten Kapitel 14, als es mal ganz gefährlich wurde, als die Ägypter sie verfolgt hatten und hinter ihnen rankamen und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Gott ging dem Volk voran. Und wenn es gefährlich wurde, dann hat er sich auch hinter das Volk gestellt und hat sie vor den Verfolgern beschützt. Aber was nützt das alles, wenn Gott vorangeht, aber das Volk ihm nicht folgt oder nicht Schritt hält mit Gottes Geschwindigkeit oder zwar nachfolgt, aber zwischendurch doch mal immer ein bisschen abschweift vom Weg? Zumindest in dieser Phase der Geschichte des Volkes Israel folgt es unmittelbar der Wolkensäule. Wenn wir diesen Text nun mal vielleicht ein bisschen in unsere Zeit übertragen und denken an unser Volk. Wir sind auch ein Volk. Denselben Gott wie damals, den gibt es doch noch. Wir als Christen zumindest sind davon überzeugt. Im Hebräerbrief Kapitel 8 heißt es, Gott ist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und auch ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott auch unserem Volk vorangehen will. Er will uns Deutschen den Weg weisen, denn er weiß alleine, was gut für uns ist. Er kennt den rechten Weg. Wie kann Gott aber unserem Volk vorangehen, wenn unser Volk weitgehend Gott nicht kennt und aus dieser Unkenntnis heraus Gott als einen von vielen Göttern mittlerweile akzeptiert? Wir sind doch stolz auf unsere Toleranz. Wenn wir Deutsche als Volk den einzigen und wirklichen Gott nicht kennen, dann können wir ihm auch nicht vertrauen. Das ist logisch. Und wem ich nicht vertraue, den ziehe ich nicht in mein Kalkül und dem folge ich auch nicht nach. Auf allen Ebenen, von der Bundesregierung bis auf die städtische und lokale Ebene hinab, im Unterricht, im Berufsleben, im Sport, spielt Gott bei uns keine fundamentale Rolle mehr. Fundamental im Sinne, dass er das Fundament ist. Exkurs. Fundamentalisten sind die, die ein Fundament haben. Und jeder weiß, dass ein Fundament notwendig und gut ist, wenn er ein Haus bauen will, was stabil und beständig sein soll. Jesus ist mein Fundament. Von daher bin ich stolz darauf, ein Fundamentalist zu sein. Fragen wir ernsthaft nach Gottes Willen. Wenn Gesetze und Verordnungen erlassen werden, wenn um den rechten Weg gerungen wird, Gott kennt den rechten Weg, heißt es hier im Kapitel 13, um sie den rechten Weg zu führen. Und auch ein bisschen Erleuchtung würde durch die Feuersäule uns vielleicht auch ganz gut tun. Denn wir tappen doch oft im Dunkeln. Aber nein, was denken wir mitsamt unseren politischen Verantwortlichen? Wir schaffen das. Oder wir schaffen das nicht. Aber die Betonung liegt auf wir. Wir alleine müssen es schaffen. Wir alleine müssen den rechten Weg finden. Und viele meinen dann sogar, sie hätten den rechten Weg gefunden. Und dann wird gestritten um diesen rechten Weg, denn jeder meint, er kennt den rechten Weg. Gott will auch in Deutschland vorangehen, ich habe es betont, aber auch in Europa und in der Welt insgesamt, aber wir müssen wollen, ihm nachzufolgen. Aber in unserer Vermessenheit erheben wir uns als Menschen zum Maß aller Dinge. Der Mensch selbst denkt, er kann entscheiden, was gut und böse ist. Wir müssen doch nur unseren Verstand einsetzen und die Macht, die wir haben, dann kann uns doch alles gelingen. Aber was kann der Mensch wirklich? Schauen wir uns an. Auch wenn der Mensch es noch so gut meint und intensiv bemüht, oft kann er nichts oder bringt nichts zustande. Beispiel: Wie bemüht sich unser Außenminister um einen Frieden oder um eine zumindest Waffenruhe in Aleppo? Er kann mit Engelszungen reden, wenn aber die anderen nicht mitspielen, dann ist er machtlos. Da nützen auch alle Konferenzen nichts. Wenn Gott nicht die Menschenherzen erreicht und die Machthaber berührt, auch wenn sie nicht an ihn glauben, dann sind wir machtlos. Dann kann Frieden nicht gelingen. Okay, wir sind jetzt nur nicht die Politiker Deutschlands, aber wir müssen doch, denke ich, reklamieren und festhalten, dass auch unser Volk Gott braucht. Denn Gott ist nicht nur für den Einzelnen da. Nein, Gott sehnt sich auch danach, unserem Volk und Europa und der Welt zum Segen zu werden. Gehen wir einen Schritt weiter und kommen mal zu uns selber. Lass uns ein paar persönliche Fragen an dich und auch an mich richten. Wie sieht es bei dir, bei mir aus? Geht Gott voran? Am Tag und in der Nacht heißt es? Heißt es, geht er immer voran? Wie sieht das konkret persönlich aus, wenn Gott vorangehen soll? Und es reicht ja nicht nur, dass Gott vorangeht, wenn du ihm nicht nachfolgst. Dann enteilt er dir und du bleibst hinten. Und irgendwann verlierst du ihn aus den Augen. Unstrittig ist, dass Gott, Jesus oder auch der Heilige Geist, ich verwende das jetzt synonym, vorangehen will in deinem Leben. Er will dir den rechten Weg zeigen. Ich beziehe mich immer wieder auf diese Aussage hier im Kapitel 14, den rechten Weg. Vielleicht will er dich auch herausführen aus deiner Unterdrückung, Gebundenheit. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du auch gebunden in irgendwelchen Zwängen, Ängsten. in Nöten. Dass Gott dir Befreiung schenken will. Paulus schreibt mal, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Aber auch du kannst ihm nur nachfolgen, wenn du seine Stimme kennst. Die Wolkensäule und die Feuersäule, die gibt es heute nicht mehr. Es wäre auch unvorstellbar, wenn jeder Mensch eine Feuersäule hätte und eine Wolkensäule jetzt bei unseren, weiß nicht, 7,x Milliarden Menschen. Jesus will auf andere Art und Weise vorausgehen. Dafür haben wir jetzt den Heiligen Geist, der uns leiten will und führen will. Schauen wir mal ins Neue Testament herein. Im Johannesevangelium, im Kapitel 10, die Verse 4 und 27. Im Vers 4 heißt es, und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Kennen. Und im Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist das Gleichnis vom guten Hirten. Da wird das nochmal wiederholt, indem es auch heißt, die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Ich folge doch keinem Fremden, den ich nicht kenne, dem ich nicht vertraue. Von daher nochmal, wir müssen Jesus kennen, um ihm folgen zu können. Wie lernen wir Jesus kennen? Jesus kann sich ganz individuell und persönlich dem Einzelnen offenbaren, sozusagen exklusiv. Das ist aber mittlerweile mehr die seltenere Art. Und darauf würde ich nicht warten. Und ich sage, das ist auch gar nicht erforderlich, denn mittlerweile haben wir schon seit ca. 2000 Jahren die Bibel, in dem sich Jesus auch darin offenbart hat und wir wissen aus der Bibel heraus, was Gottes Wille ist, zumindest weitgehend für unser Leben. Von daher, ich kann Jesus nicht nachfolgen, behaupte ich, wenn ich nicht die Bibel kenne. Nur wenn ich die Bibel kenne, habe ich auch die Chance, Jesus zu kennen. Nachfolge, das ist ja ein täglicher Prozess. Das ist ein permanenter Prozess. Es genügt nicht, dass ich vielleicht ab und zu mal in der Bibel lese. In der Bibel kann ich erfahren, was Gottes Wille in vielen Bereichen für mein Leben ist. Sie gibt ganz praktische Hinweise, wie ich mich zu verhalten habe, insbesondere im Neuen Testament, von den Evangelien angefangen, über die Paulusbriefe und auch die Johannesbriefe, die können so praktisch sein. Wenn ich allerdings in der Bibel anfangen will zu lesen, dann empfehle ich jeden Tag ein Stück darin zu lesen. Vor ein paar Tagen habe ich mit einer älteren Frau gesprochen, der ich eine Bibel gekauft habe. Sie sagte voller Freude dann, oh, ich habe schon gleich angefangen zu lesen. Und ich fange jetzt an, von vorne will ich die durchlesen, sagte sie. Davon habe ich ihr abgeraten. Denn die Bibel ist ja kein Roman und sie ist auch nicht chronologisch geschrieben. Es enthält viele unterschiedliche Bücher mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das erste Buch Mose, das ist ja noch wirklich interessant. Aber wenn wir dann zum zweiten Buch Mose kommen und hören viel über die Errichtung der Stiftshütte, über die Ordnungen im Heiligtum, über die Feier des Passafestes, über den Priesterdienst und den Priesterschutz, wie der auszugestalten ist, ich gebe selbst zu, dann kommt Ermüdung allmählich rein. Und im dritten Buch dann spätestens kommen die Opferarten. Also von daher, Ich kann nur sagen, wie ich das mache, ich lese immer ein Buch, einmal aus dem Alten und einmal aus dem Neuen. Und auch da nicht durch, sondern unterschiedlich im Neuen und Alten Testament. Und dann brauche ich so 4 Jahre, bis ich im Neuen durch bin und 10 Jahre, bis ich im Alten durch bin. Und wenn man älter wird, kann man die Bibel länger und öfters lesen. Aber es gibt noch andere Methoden, die Bibellesepläne, das muss jeder, denke ich, seinen Weg finden, wie er das handhabt. Aber wichtig ist, dass du an die Bibel herangehst mit dem Bewusstsein, dass Gott zu dir reden will. Dass du das nicht liest wie eine Zeitung, ja? Sondern dass Gott dir in deine Lebenssituation hineinsprechen willst. Und da gibt es Tage, da sind richtige Highlights drin und tolle Erkenntnisse. Aber es gibt auch mal natürlich auch Wochen oder Monate, wo ich nicht so persönlich angesprochen werde. Aber gerade in Situationen der Not und der Frage nach dem rechten Weg habe ich erlebt, dass Gott doch ganz deutlich zu mir spricht und ganz augenfällig ist, wenn gleiche und ähnliche Worte immer wieder kommen. Ja, innerhalb von Tagen oder Wochen immer wieder das Gleiche. Und ich habe schon Zeugnisse gegeben, das kann ganz praktisch sein, bis dorthin, wo du deine Frau nicht suchen sollst. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Bibeltext, die Verse 21 und 22. Noch ein weiterer Aspekt, da ist von Tag und Nacht. Da ist von Tag und Nacht die Rede. Der eine von uns mag vielleicht denken und auch so leben, wenn es Tag ist, dann sehe ich doch den Weg. Da brauche ich Gottes Führung nicht. Ich schaffe das. Ich will Gott ja nicht unnötig belästigen. Nur wenn es Nacht ist und ich den Weg nicht sehe, dann greife ich auf ihn zurück. Aber kennst du wirklich den rechten Weg am Tag? Weißt du, wie es hinter der nächsten Kuppe oder Kurve aussieht in deinem Leben? Ich denke, gerade dort, wo wir denken, wir kennen den Weg, ist es wichtig zu wissen, ob es Gottes Weg mit dir ist. Paulus schreibt mal im 1. Korintherbrief 10,12, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Wie schnell ist die Versuchung da, dass wir vielleicht ganz allmählich wir den rechten Weg aus dem Auge verlieren, die Wolkensäule nicht mehr wahrnehmen. Und das Dramatische ist, dass das ganz allmählich und unscheinbar geschehen kann. Andere Menschen wiederum heben sich den Glauben an Gott auf, wenn sie mal alt werden. Oder sie wenden sich an Gott, wenn sie in Nöten sind. Das heißt, wenn sie wirklich in der Dunkelheit sind. Da denken sie an ihn, da erinnern sie sich dann an ihn. Wenn sie selbst nicht mehr weiterkommen, dann suchen sie vielleicht auch das Gebet. Aber das ist nicht das, was Jesus meinte. Denn Nachfolge Jesu, das ist ganzheitlich. Und Dietrich Bonhoeffer hat ein fantastisches Buch geschrieben mit dem Titel Nachfolge. Dort schildert er eindrücklich, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und ich kann dieses Buch nur empfehlen, denn Jesus will mit dir gehen, er will vorangehen, weil er dich lieb hat, weil du sein Kind bist. Und er will dir den rechten Weg zeigen und er will eine innige Beziehung haben mit dir, solange du hier auf der Erde bist. Und diese Beziehung, die trägt in guten wie in schweren Tagen. Die Nacht ist ja ein Symbol für das Dunkel auch. Und das will Jesus erhellen. Wenn du in Nöten bist, wenn dich Schwermut quält und einsam und nicht mehr weiter weißt, dann will er vorangehen wie diese Feuersäule. Die Feuersäule, die geht durch die dunkle Nacht durch. Die geht durch das Dickicht der Sorgen. Aber Es ist schwer, mit Jesus in der Nacht zu gehen, wenn wir nicht gelernt haben, auch am Tag mit ihm zu gehen. Jesus ist ein Gentleman, heißt es, der drängt sich nicht auf. Und ich komme jetzt zum Schluss. Gott will uns den rechten Weg führen, damit wir ans Ziel kommen. Und wie heißt dieses Ziel letztendlich? Dass wir einmal zu ihm in den Himmel kommen. Ich sage das so naiv, vielleicht jetzt auch kindlich. Aber dazu ist Jesus in die Welt gekommen, dass er uns von der Verlorenheit herausholt. Und ich komme nochmal auf diesen Johannes-Vers im Kapitel 10, in Vers 27 und folgendes. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist doch letztlich unser Ziel. Und das muss unser Ziel sein, aus der Vergänglichkeit in die Unvergänglichkeit zu kommen, in die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Und was für ein Trost, wenn Jesus sagt, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gott schenke dies uns allen. Amen.